Durch der Wortflut. Danke, dass wir dich darin kennenlernen können. Danke, dass du uns in der Bibel zeigst, wer du bist. Was du für uns getan hast und wie großartig und wunderbar du bist. Und ich bete, dass wir heute ein Stück mehr davon begreifen können. An diesem so wichtigen Fest für uns Christen. Amen. Wir haben ja als Christen, wie der Volksmund sagt, unsere heiligen Zeiten. Das ist Ostern, Weihnachten und Pfingsten. Und das, für mich gibt es da keine Wertigkeit zwischen diesen drei Festen. Ja? Weil es ist, keines würde für sich alleine funktionieren und keins funktioniert ohne das andere. Ja? Weil ohne Weihnachten, wenn Jesus nicht Mensch wird, gibt es kein Ostern. Wenn Jesus sich nicht am Kreuz für uns stirbt und sich für uns opfert, ja, gibt es keine Vergebung, gibt es keinen Frieden mit Gott. Und wenn es kein Pfingsten gibt, wo der Heilige Geist gekommen ist, auf alle Gläubigen, auf alle Nachfolger von Jesus, gibt es keine Kirche. Also das sind drei Dinge, die sind nicht voneinander zu trennen. Und ich finde, da gibt es keine Wertigkeit. Das sind die zentralen Feste für uns als Christen, wo wir uns Jahr für Jahr, und das ist so wichtig, das tut uns so gut, wenn wir uns einfach Jahr für Jahr daran erinnern, was Gott für uns da hat, was wir für einen großartigen Gott haben. Und wie sehr er uns immer wieder seine Liebe gezeigt hat. Ich möchte heute einmal einen anderen Text lesen, nämlich keinen der Berichte von der Kreuzigung aus den Evangelien. Ich möchte einmal heute aus dem Jesaja vorlesen. Da gibt es dieses berühmte Kapitel 53, wo der Prophet Jesaja, war ungefähr 800 Jahre bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, hat ihm der Heilige Geist gezeigt, wie die Erlösung funktionieren wird, wie das sein wird, wie dieser Messias, dieser Erlöser sich für uns opfern wird und was das bewirken wird. Ich lese im Jesaja Kapitel 53, die Verse 3 bis 7 und den Vers 10. Wo er spricht da, wo der Prophet wirklich vor Jesus spricht. Ja. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie die Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. In der Elberfelder Übersetzung steht es noch drastischer, da steht: Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünden dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben. Die Absichten des Herrn werden durch seine Hand geteilt. Und der Vers 10 ist so unglaublich wichtig, weil das, worum es geht, ist ja nicht so sehr die Leidensgeschichte. Wir sind alle so als katholisches geprägtes Land, können wir alle diesen leidenden Christus am Kreuz, ja. Aber das ist ein unvollständiges Bild. Da fehlt was ganz Entscheidendes. Da fehlt diese ganz entscheidende Wahrheit, dass Jesus ja nicht am Kreuz oben geblieben ist. Dass mit seinem Leiden und mit seinem Sterben, das war ja nicht das Ende der Geschichte. Das war ja eigentlich nur der Anfang. Und das Eigentliche, von dem wir leben als Menschen, die Jesus nachfolgen, ist ja, dass er wieder lebendig wurde, dass er von den Toten wieder aufgestanden ist, dass er den Tod überwunden hat, stellvertretend für uns. Ja. Ich möchte ein bisschen noch auf den Text eingehen. Jesus hatte während der ganzen gesamten Zeit seines Dienstes permanent Ablehnung erlebt. Schon ganz am Anfang in Nazareth wollten sie ihn über die Felsen runterschmeißen, weil sie gedacht haben, der ist völlig wahnsinnig, der Typ. Sein. Immer wieder von den Pharisäern, die Schriftgelehrten, alle wollten ihm ein Haxel stellen, immer wollten sie ihn aufs Kreuz legen und schauen, wie können wir beweisen, dass der nicht von Gott ist, weil das so überhaupt nicht ins Bild der damaligen religiösen Elite gepasst hat, was dieser Jesus da gemacht hat. Ja. Und wie er dann hingerichtet wurde, ist einfach der ganze Hass der Menschen über ihn hereingebrochen. Ja. Und er wurde auf so beschämende Weise hingerichtet, dass man gar nicht hinschauen will. Ihr kennt das vielleicht von früher, wenn man den Kindern die Augen zugehalten hat, da schau nicht hin, da schau nicht hin. Genau so war das, man dachte, um Gottes Willen, furchtbar. Und die Menschen haben geglaubt, Jesus bekommt die gerechte Strafe dafür, weil er ein Gotteslästerer war. Wenn ein Mensch behauptet, ich bin Gott, dann ist das die furchtbarste Form von Gotteslästerung. Das ist eine unerträgliche Anmaßung, wenn das ein Mensch macht. Ja. Aber Jesus war Gott. Jesus hat die Wahrheit gesagt. Das war ja das, aber das haben die Leute nicht verstanden. Ich finde auch spannend den Vers 6, da steht da ganz was Wichtiges drinnen. Wir alle gingen in die Irre, wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Und ich glaube, das ist ja, also das ist, davon bin ich wirklich überzeugt, dass genau das die Wurzel von allen Bösen und Zerstörerischen in der Welt ist. Wir gehen ohne Gott in die Irre und glauben, dass wir uns dabei selber verwirklichen. Ja. Wir glauben, wir wären frei, wenn wir uns von Gott unabhängig machen, und in Wirklichkeit werden wir Sklaven unserer Schuld und unserer Selbstzerstörung, ja. Jesus hat das freiwillig gemacht. Es gibt diese berühmte Stelle im Garten Gethsemane, in dem Moment, wo er verhaftet wurde, wo Jesus sagt, wenn der Petrus dann das Schwert zieht und ihn verteidigen will und so, dann sagt der Jesus, hey, wenn ich wollte, könnte ich meinen Vater um mehr als 12 Legionen Engel bitten. Das wären, wenn es interessiert, 72.000 oder mehr. Ja. Er hätte dann nicht durch müssen, aber er hat es freiwillig gemacht. Auch wenn wir in der Stelle davor zu lesen, ist die Angst vor dem, was ihm da bevorsteht, wirklich fast erdrückt hat. Ja. Und sein schlimmster Moment war am Kreuz, so empfinde ich das, wie er dann wirklich voller Verzweiflung schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo das wahrscheinlich der Moment war, wo wirklich die ganze Schuld auf ihm war und Gott sich zornig von ihm abgewandt und gegen ihn gewandt hat, wegen dieser Schuld, die er da auf sich genommen hat, die da auf ihn belastet hat. Ja. Und kurz darauf ist er dann gestorben. Aber eben, im Vers 10 steht dann, und das ist so wichtig, wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Sein Tod war nicht das Ende, sondern der Anfang. Sein Tod war der Anfang von einer völlig neuen Epoche in der Menschheitsgeschichte. Seit Jesu Tod und Auferstehung haben Menschen direkten Zugang zu Gott und sie müssen nicht zu einem bestimmten Volk zugehören. Man muss kein Jude sein, um zu Gott in Gottes Gegenwart kommen zu können. Es steht jedem Menschen offen und das ist alles anders geworden. Und ich finde, dass der Andreas hat den Vers schon vorgelesen. Matthäus 27, Vers 51. In dem Moment, als Jesus starb, ja, zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde bebten, Felsen zerbarsten, Gräber öffneten sich und die Körper vieler gottesfürchtiger Männer und Frauen auch übrigens wurden von den Toten auferweckt. Und im Vers 54 steht dann was extrem Spannendes für mich. Die römischen Offiziere und Soldaten oder die römischen Offiziere und Soldaten, die ihn gekreuzigt hatten, überkam Todesangst bei den Erdbeben und den anderen Ereignissen. Und die nichts von Juden, keine Ahnung von Gott gehabt haben, denen der jüdische Religion völlig fremd war, die haben gesagt und begriffen, es stimmt, das war wirklich der Sohn Gottes. Das finde ich so spannend, dass ausgerechnet die Heiden, denen das, für die der Typ da am Kreuz Für die war das halt irgendein Aufrühr. Naja, wird halt aufgehängt, fertig. Das war ja für die jetzt auf gewisse Weise hat man ja das regelmäßig gemacht damals. Das war irgendwie so laufend passiert, dass Menschen gekreuzigt waren, Aufrührer, entlaufene Sklaven oder sonstiges Gesindel. Und diese Soldaten, die in deren Spiritualität ein heidnischer, dämonischer Kult war, die haben sofort gecheckt, wenn da so dramatische Dinge passieren, ja, war denen völlig, interessanterweise denen völlig klar, dass da was ganz Gewaltiges in der geistigen Welt passiert sein muss. Für die war es sonnenklar, dass wenn es da so dramatische Zeichen passieren, Erdbeben, Felsen sprengt in die Luft, Tote wecken auf, dann war das für sie ein klares Zeichen, da ist im Geistlichen was Gewaltiges passiert. Und die haben verstanden, okay, die einzige mögliche Erklärung für sie war wirklich, dass das kein Mensch war, den sie da getötet haben, sondern dass das ein Gott gewesen sein muss. Das war halt in ihren Vorstellungen wahrscheinlich einer von den vielen, die es da gab, aber nichtsdestotrotz. Und dass sie dann Todesangst bekommen haben, verstehe ich. Wenn du einen Gott umbringst, dann hat das auf dein Leben furchtbare Konsequenzen, ja. Das Bild mit dem Vorhang ist für uns vielleicht ein bisschen fremd, wenn wir die jüdische Religiosität und das wie Juden Gott verehrt haben, nicht so gut kennen. Da, für Juden war klar, dass zwischen Gott und den Menschen eine gewaltige Kluft da ist. Ja. Für Juden war klar, Gott ist so heilig, Gott ist so anders, so groß und so mächtig, dass ein gewöhnlicher Mensch unmöglich in seine direkte Gegenwart kommen kann. Und wenn der in seine Gegenwart kommt, dann ist das das Todesurteil für den, weil sich das nicht vertragt. Ja? Weil Gottes Heiligkeit, das Böse und die Schuld, mit der wir alle beladen sind, das war den Juden ja auch klar, das löscht diese Person aus. Das ist ein Unding. Ja? Und weil diese Kluft aus jüdischer Sicht so groß war zwischen Gott und den Menschen, deswegen hat es ja das Priestersystem gegeben als Vermittler. Die Priester mussten besonders strenge Reinigungsgebote einhalten und in das Allerheiligste, dort, wo Gott gegenwärtig war, wo dieser Vorhang vor war, da durfte ja noch der Hohepriester einmal im Jahr hinein, nach einem ganz besonderen Reinigungsritual, durfte ein einziger Mensch ein einziges Mal im Jahr in die gottesdirekte Gegenwart kommen. Und für die Juden und die Priester muss das ein Horrorbild gewesen sein, dass da dieser Vorhang auf einmal zerrissen ist. Aber das ist so ein wichtiges Zeichen, das man gar nicht hoch genug einschätzen können, weil das verdeutlicht, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Ja? Diese Trennung von Gott, diese unüberwindliche Trennung von Gott aufgehoben. Ja? Jetzt ist Gott kein ferner Gott mehr. Wir brauchen keine Priester mehr, um als Vermittler zwischen uns und diesem Gott, weil jeder Mensch, der Jesus nachfolgt, den Heiligen Geist hat. Aber Petrus schreibt das in seinem Brief, dass wir alle Priester sind. Und es gibt ja auch diese Theologie des allgemeinen Priestertums der Gläubigen. Das ist in den reformierten Kirchen sehr stark. Denen ist das sehr wichtig. Ja. Heute, wo wir durch Jesus von unserer Schuld befreit sind, ist es kein Problem, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen. Wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir keine schmutzigen, schuldbeladenen Rebellen mehr, sondern geliebte Kinder. Und es ist ja jetzt gerade in diesen Zeiten mit der Pandemie und so weiter viel die Rede so von einem bösen System, von dem wir rausholen, dem wir uns nicht unterwerfen sollen und dass wir da aussteigen müssen und hin und her, ja. Das ist ein Stück Wahrheit, aber aus meiner Sicht nur die halbe Wahrheit, ja. Weil die Wahrheit aus laut Bibel ist, jedes menschliche System ist kaputt, jedes menschliche System ist unvollkommen, jedes menschliche System hat seine schlechten und zerstörerischen Seiten. Der einzige Weg aus dem System, unter Anführungszeichen, auszusteigen, ist Jesus nachzufolgen. Mein Leben in Gottes Hand zu legen ihm nachzufolgen. Weil die Bibel sagt ganz klar, wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir nicht mehr Teil dieser Welt, dann gehören wir nicht mehr dazu. Und für mich persönlich, wenn ich Jesus nachfolge, ja, dann muss ich auch keine Angst haben vor menschlichen Systemen, wenn ich ja sowieso nicht mehr Teil dieser Welt bin. Ich bin ja, ich gehöre ja nicht mehr in diese Welt hinein. Das ist ja nicht mehr meine Heimat. Meine Heimat ist ja dank Jesus bei ihm im Himmel. Das ist meine Heimat. Und deswegen kann mir kein menschliches System irgendwas nehmen oder so. Egal welches das ist. Da gibt es ja viele so Gedanken und Konzepte und so weiter. Und meine Befürchtung ist, dass wenn man sozusagen jetzt auf die Stimmen hören, die uns sagen, oh, du musst aus diesem System aussteigen, du musst dorthin gehen, ist, dass wir uns im Endeffekt von einer Abhängigkeit in die andere begeben. Und im Endeffekt wieder von Menschen abhängig machen, statt von Jesus abhängig zu machen. Das ist nicht gut. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn das so stimmt, wenn das wahr ist, was die Bibel da sagt, dass ich nicht mehr Teil dieser Welt bin, dass ich den direkten Zugang zu Gott habe, dass ich mit Gott versöhnt bin und so weiter, dann ist natürlich die Frage, was bedeutet das für mich? Was heißt das für mich ganz praktisch? Weil das muss ja in meinem Leben irgendwelche Auswirkungen haben, sonst habe ich nichts davon. Ne? Ist gut und schön, aber wenn das mit meinem Leben nichts macht, hat es keinen Wert. Ne? Damit diese Kraft in meinem Leben wirksam wird, da habe ich einen ganz spannenden Satz ich habe vor einer Woche, am Sonntag, habe ich da wieder eins gehört, da ist immer um 7 Uhr so eine, nennt sich, wie heißt das jetzt? Eine religiöse Sendung, wo immer wieder biblische Stellen zitiert werden und so weiter.
Erfüllte Zeit.
Ja, erfüllte Zeit. Die erfüllte Zeit ist das, genau, von 7 bis 8. Und da hat eine Theologin gesagt, der Weg zur Auferstehung führt über das Kreuz. Und das war jetzt, was heißt das jetzt für mich? Das ist ein schönes, wieder so ein schönes Schlagwort, dass man ins Stammbuch schreiben kann. Und ja, dass die Älteren kennen das noch, die Kinder, gut, die sind nicht draußen, die haben jetzt ihre Freundschaftsbücher, das ist anders. Ja. Für mich heißt das, wirklich das eigene Leben aufzugeben. So wie Jesus das gemacht hat. Und das ist kein einfacher Prozess. Und das fällt mir nicht leicht. Und das ist ein Weg mit Auf und Ab. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber es ist ein Weg, auf dem man Schritt für Schritt doch weiterkommen kann. Bei allen Rückschlägen oder was, die wir auch erleben können, es ist ein Weg, auf dem wir weiterkommen können. Weil Gott liebt uns ja, er will ja, dass wir weiterkommen. Er will ja, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und er wartet eigentlich nur auf unser Ja dazu. Dass wir bereit sind, unsere Dinge loszulassen, Schritt für Schritt, und uns immer mehr auf ihn einzulassen. Und das Spannende ist, nicht, wenn wir dann oft so unsere Ängste haben, ja, was kostet mich das, wenn ich alles aufgebe? Und wenn ich das aufgebe, oh Gott, was kostet mich das? Die Antwort ist, immer, Jesus hat es mehr gekostet. Er ist mir vorausgegangen, ja. Er verlangt nichts von mir, wozu er nicht selber bereit war. Ich war mal auf einem Männerwochenende, das extrem intensiv war, und dort war auch das Prinzip war auch so. In allen Dingen, die dort gemacht worden sind, und das waren zum Teil richtig krasse Übungen, haben sie immer gesagt, wir verlangen von euch nichts, zu dem wir nicht selber auch bereit sind. Und Jesus ist uns da noch mehr. Also im Endeffekt nur ein Jesus-mäßiges Vorbild. Jesus erwartet von uns nicht mehr als das, wozu er selber bereit war, freiwillig. Und wie das Ganze praktisch funktionieren kann, finde ich, ist eine interessante Geschichte. Mir ist was aufgefallen in der Vorbereitung. Es gibt zwei Geschichten im Leben von Jesus, wo er ganz massiv mit dem Bösen konfrontiert war. Und das Interessante ist, die erste Geschichte war ganz am Anfang, bevor er seinen öffentlichen Dienst begonnen hat und ganz zum Schluss, wie er am Kreuz hingerichtet wurde. Ja. Und ganz bevor er seinen Dienst begonnen hat, da gibt es ja die Geschichte, wo Jesus in der Wüste getestet wurde vom Feind. Da ist er dem Satan gegenübergestanden und der hat ihn dann abgecheckt. Hat geschaut, so in heutigen Würden sagen, was ist Jesus, wie schaut es aus? Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du der Sohn Gottes bist, ja, das ist ja schon, da fängt sich schon an, bist das du überhaupt? Da kann ja jeder kommen. Ne? Der dann verwandelt diese Steine in Brot. Dann zeig, was du kannst. Also, wenn du der Sohn Gottes bist, warum musst du dann hungern? Hallo? Doch Jesus erwiderte, nein. Denn die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. 5. Mose 8, 3 ist das Zitat. Und damit hat Jesus gesagt, ja, Essen ist gut und schön. Und ich feiere gern Hochzeit zu Kana, sein erstes öffentliches Wunder. Ja. Aber es gibt wichtigere Dinge im Leben, als einen vollen Bauch zu haben. Weil das, der Bauch vergeht. Jesus vergeht nicht. Gott vergeht nicht. In seiner Gegenwart werden wir immer sein. Daraufhin nahm ihn der Teufel mich nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Und dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, schon wieder. Na, wenn du der Sohn Gottes bist, ja. Na, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er hat ja einen biblischen Beleg dafür, dass das voll okay ist, was er da macht. Er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Psalm 91, die Verse 11 bis 12. Wurde in den letzten 2 Jahren oft zitiert, auf Psalm 91. Und Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. 5. Mose 6, 16. Ja. Es kann auch Zeiten geben, wo es ein bisschen vermessen ist. Es gibt diese Geschichte vom Pastor, ne, wo das Hochwasser kommt, dann kommt das Wasser steigt, der kommt das Schlauchboot und der Pastor sagt, na, Gott will mich retten. Dann sitzt dann doch, dann kommt wieder wer anderer und sagt, na, Gott will mich retten. Dann sitzt am obersten Gipfel am Dach, der Hubschrauber kommt und sagt, na, Gott will mich retten. Dann sitzt er bis zur Herr am Bauch im Wasser und dann sagt, Herr, warum hast du mir nicht geholfen? Und dann sagt Gott zu ihm, ich habe da eine Bußgeschichte, ich habe da die Feuerwehrgeschichte, ich habe da eine Hubschraubergeschichte, was hätte ich denn alles machen sollen? Ne? Schlauchboot, ja, wurscht. Aber versteht sie, was ich meine? Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder auf der Welt mit ihren Reichtümern. Und dann will ihm das alles schenken, wenn du mich anbetest. Und gestern, da wird es dann uns eingemacht. Der Teufel sagt, du kannst alles haben. Reichtum, Macht, Einfluss, Frauen, alles, was dir das Herz begehrt. Wenn du mich anbetest. Und da sagt Jesus, scher dich weg. Ja. Ja, das funktioniert in dem Fall nicht. Ne? Aber, ja. Und das Spannende ist, was passiert dann? Dann verließen ihn der Teufel und die Engel kamen und dienten Jesus. Und es ist in Lukas Evangelium so was ganz Spannendes aufgefallen. Bevor Jesus auf die Probe gestellt wird, steht da, vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Ja. Und nach der Versuchung, nachdem Jesus auf die Probe gestellt wurde, steht, danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Und das finde ich extrem spannend. Jesus ist bei der Taufe mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Aber die Kraft des Geistes ist erst wirksam geworden durch seine Gehorsamsschritte. Weil er bereit war, sich Gott unterzuordnen, weil er bereit war, sich nicht testen zu lassen, sich nicht zu beweisen. Im Endeffekt, der Feind wollte ihn dazu bringen, sich vor ihm zu produzieren, vor ihm zu beweisen, wie toll er noch ist. Und Jesus hat das verweigert. Er hat gesagt, na, ich habe es nicht nötig, dir zu beweisen, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin, ich muss dir das nicht beweisen. Es gibt wichtigere Dinge, als gut dazustehen und bewundert zu werden und der tolle Hecht zu sein. Und das finde ich sehr spannend, dass der Schlüssel zur Kraft des Heiligen Geistes im Gehorsam ist. Und das war ja auch bei der Kreuzigung so, der Schlüssel zur Erlösung, dadurch, dass das wir von unserer Schuld befreit werden, war der Wille zum Gehorsam von Jesus, dass er bereit war, wirklich auf alles zu verzichten. Eine Kreuzigung, was dem alles widerfahren ist, war so entsetzlich, wie er gequält, gefoltert, gedemütigt wurde, es war echt unvorstellbar. Ja. Es ist uns heute so fremd, weil es 2000 Jahre her ist, den Menschen damals ist die ganze Welt aufgestiegen, wenn von Kreuzigung die Rede war, war oh, so. So, wie hilft mir das jetzt in meinem Leben? Ich habe jetzt was ich gelernt habe, ist, das Problem fängt immer in meinen Gedanken an. Und das sagt auch die Bibel. In der Bergpredigt sagt Jesus sinngemäß, betrifft es mich als Mann, wenn ich eine andere Frau zu tief ins Dekolleté reinschaue, ja, und mich daran ergötze und die nicht meine, nicht die Magd ist, ja, dann macht das für Gott keinen Unterschied, ob ich da nur in ihr Dekolleté reinschaue oder ob ich mit ihr ins Bett gehe. Weil dass ich mit ihr ins Bett gehe, ist eine Folge meiner bösen Gedanken im Kopf. Das Problem ist nicht die Tat, sondern die Gedanken, die vorher da sind und die dann zu dieser bösen Tat führen. Ja. Oder sinngemäß, wo es dann heißt, wer jemanden beschimpft, ist um nichts besser als ein Mörder. Auch da ist wieder, es fängt mit bösen Gedanken an. Es fängt mit Gedanken des Hasses und der Feindschaft an. Und wenn die nicht da sind, gibt es auch keinen Mord. Das Problem ist das Denken, ja. Und mein Problem ist Jezorn. Da bin ich in Gedanken oft einmal herausgefordert, immer wieder. Ja. Und ich sage es mal so, wenn ich den Dingen nachgeben würde, die sich da in meinem Kopfkino abspielen, dann würde ich vor dem Strafrichter stehen. Das ist nicht übertrieben, das ist halt so, ja. Damit muss ich klarkommen, ja. Und ich sage ich das jetzt nicht, weil ich da jetzt so hurra, sondern weil man denkt, ja, es hat ja keinen Sinn, wenn wir da jetzt fromm herumtun, ja. Wir alle haben so irgendwelche Geschichten, die uns im Kopf herumgeistern, die nicht so klasse sind. Naja. Und da gibt es zwei untaugliche Strategien, damit umzugehen. Die eine untaugliche Strategie ist, ich jammer Jesus an und sage, Jesus, hilf mir, ah, ändere mich, verändere mein Herz, o Herr. Bibelzitat, ja. Oder so, ja, so in diese Richtung. Jesus, mach mich frei, nimm mir das, wie auch immer. Setzt da eure Lieblingssätze ein. Und das hilft nicht wirklich meiner Erfahrung nach. Und die andere Sache ist, man kann die Sache auch mit frommen Sprüchen unter den Teppich kehren. Ich befehle meinen Gedanken, im Namen Jesus sich dem unterzuordnen und im Namen Jesu beweise ich diese Gedanken jetzt zurück und im Namen Jesu dieses, jenes, bla, 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 bla. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, ja. Ja, Entschuldigung, ich bin ich jetzt nicht böse, ja. Ich mache das ja auch, ja. Ich will ja jetzt niemanden da jetzt lächerlich machen. Das ist ja nicht so mein, das sind ja meine Worte, ja. Und das funktioniert in Wirklichkeit auch nicht, weil ich ja da im Endeffekt nur aus eigener Kraft mit frommen Sprüchen versuche, meine Emotionen, meine unerwünschten Emotionen wieder zu tögeln. Und das Problem ist, ich kann sie zwar unter den Teppich kehren, aber unter den Teppich bleiben sie quicklebendig. Und rufen dann in den unpassendsten Momenten hervor. Wenn man es genau nicht brauchen kann. Und die Sache ist die, ich glaube, der Schlüssel ist, dass ich mich entscheide, dass ich die Entscheidung treffe, mich den Gedanken nicht hinzugeben. Das habe ich gemerkt. Ich habe es erlebt, nicht? Aber war ich müde, weil, das haben wir einen Ausflug gemacht. Ich wollte nicht mitgehen bei mir, dann einfach so, ja. Und dann braucht einer nur schief schauen und man geht schon los. Und dann ist eben die Frage, und dann, wenn ich dann hergehe, und das, dann habe ich mich halt entschieden, habe ich gedacht, okay, klassisch, so wie Jesus in der Wüste, die war mir, die war bei, war ausgelaugt, kommt der Feind daher, das nutzt natürlich aus, geht klar, und dann habe ich mich entschieden, so, ich will dem jetzt aber nicht nachgehen. Ich gebe mich jetzt diesem Gedanken nicht hin. Ich entscheide mich jetzt dafür, mich diesen Gedanken keinen Raum zu geben. Ja. das Spannende ist, das hat schlagartig funktioniert. Ja? Das hat sehr gut funktioniert. Es funktioniert nicht immer so schlagartig, aber es funktioniert in der Regel recht gut. Ja? Es geht nicht darum, dass ich jetzt da so mit meiner eigenen Kraft das irgendwas niederzudrücken versuche oder mich als Opfer sehe und in Selbstmitleid verfalle, sondern einfach als erwachsener Mensch eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und dann stellt sich Jesus dazu. Wenn ich dann die richtige Entscheidung treffe, dann stellt sich Jesus dazu. Und dann war dann gerade in dieser Situation, die eher krass war, das war wie weggeblasen, so puff. Ja. Da war der Frieden da, die ganzen Bilder im Kopf waren auf einmal weg. Und wenn sie wieder aufgetaucht taucht sind, dann haben wir gedacht, okay, und warum haben wir jetzt wieder aufgeregt? Und das war für mich so ein bisschen so ein Abbild davon, wo Jesus war gehorsam und dann sind die Enkel gekommen und haben ihm gedient. Ja. Und das geht für mich so ein bisschen in die Richtung, wenn man sich diese Entscheidung treffen, ja, uns nicht den bösen Gedanken hinzugeben, dann kommt Gott, stellt sich dazu, hilft uns, dann wird der Heilige Geist in mir aktiv und dann ist der Frieden wieder da. Ja. Also das ist so diese Geschichte. Gehorsam. Der Punkt, auf den ich hinaus will, Gehorsam, der wichtigste Schritt im Gehorsam sind die Gedanken. Ja. Und wenn ich da den falschen und zerstörerischen Dingen keinen Raum gebe, dann wird es gar nicht erst so weit kommen. Und das sind viele kleine Entscheidungen. Ja. Es gibt so diesen Spruch, den kennt ihr vielleicht, ich kann nicht verhindern, dass die bösen Gedanken um meinen Kopf herumschwirren. Ja. Aber ich kann sehr wohl verhindern, dass sie sich auf oder in meinem Kopf ein Nest bauen. Ja. Und darum geht es, glaube ich. Darf man das nicht zulassen. Die schmieren da halt herum, ja, dann sollen sie halt herumschmieren. Ja. Aber ich muss mit denen nicht umgehen. Ich kann mich entscheiden, dass sie sich in meinem Kopf nicht gemütlich machen. Was hat das jetzt mit Ostern zu tun?
Auch Nester.
Bitte?
Gibt es auch Nester.
Ja, genau, für die Kinder. Die Sache ist die, dass das so funktionieren kann, haben wir Jesus zu verdanken, dass er uns zu Ostern von unserer Schuld befreit hat. Das ist der Punkt. Ja, dass Jesus uns zu Ostern von unserer Schuld befreit hat und die Tür zu Gott aufgemacht hat für uns wieder in diese Beziehung mit Gott hineinkommen kann. Das eröffnet uns die Tür dafür, dass wir anders leben können, dass wir anders denken können, dass wir nicht mehr Sklaven dieser Gedanken sind, sondern dass wir frei sind, Entscheidungen zu treffen. Und manchmal gelingt es uns, manchmal nicht. Aber da gibt es einen schönen Spruch, aufstehen, Krone richten, weitergehen, könnte aus der Bibel sein, weil es einfach die Wahrheit ist, wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir Könige und Priester. Das sagt Gott in seinem Wort drin, ja, dass das unser Status ist. Ja. Und ein letzter Punkt, der wichtigste Gehorsamsschritt, und das ist auch für mich, das sage ich jetzt zu mir selber nicht weniger oder vielleicht sogar mehr als zu manchen von euch, der wichtigste Gehorsamsschritt ist die Beziehungspflege zu Gott mit Jesus. Dass ich wirklich meiner persönlichen Beziehungspflege mit Jesus Vorrang vor anderen Dingen gebe. Könnt sich erinnern, oder mich erinnert das an mein Bild, wenn es euch noch zurückdenkt von der Bühne, ja. Wer ist der Star auf der Bühne? Ist da Jesus der einzige Star auf der Bühne? Und Gott? Oder gibt es da eine ganze Menge andere Sachen auch noch? So meine Hobbys, meine Kinder, ich weiß nicht was, meine Arbeit, mein Dienst in der Gemeinde. Ja. Das sind die wichtigsten Gehorsamsschritte. Das ist, und da fängt es auch, das ist das allererste, wo es mit den Gedanken wichtig ist, dass man da anfängt. Wo richte ich meine Gedanken hin? Richte ich es auf Jesus oder auf sonst irgendwas? Ich meine, wir müssen unseren Alltag leben, wir haben ein Leben zu leben, unsere Arbeit und so weiter und so fort, natürlich, das ist ja eh klar. Ne? Aber sozusagen immer mit Jesus im Hinterkopf, so würde ich das beschreiben. Das wären so meine Worte dafür. Oder mein Bild, dass bei allem, was ich tue, dass irgendwie so immer so Jesus da im Hinterkopf präsent ist. Und ebenso wie immer, dass ich die Margit war, jetzt im Hinterkopf. Wenn man Hund hat, kommt man mit Leuten ins Gespräch, nicht? Dann hast du einmal gebetet für eine Frau mit einem Hund, dass sie Knie geheilt wird. Ne? Oder ich habe in der Arbeit jetzt für eine Kollegin gebetet und für einen anderen Kollegen und so weiter. Also da tun sich dann auf einmal die Türen auf. Und dann wenn Jesus im Hinterkopf ist, ja, dann schafft man es auch. Ich kenne es das ja sicher. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, dem so geht, dass man dann sagt, oh, ich hätte jetzt gedacht, ah, jetzt hätte ich das tun sollen. Man, da wäre jetzt so eine tolle Gelegenheit gekommen. Ah, ich habe es nicht geschafft. Ja. Aber je mehr Jesus in meinem Hinterkopf präsent ist, umso eher wird die Liebe so da. Umso eher kann ich es dann auch wirklich schaffen. Genau. Also wie gesagt, das ist da, auch wenn wir schon längere Zeit mit Jesus gehen, das braucht man immer wieder auch, also ich zumindest, brauche immer wieder die Erinnerung daran, ich kann aus dem System der Welt aussteigen, ich gehöre da eigentlich niemand mehr dazu. Ich kann was anderes leben, ich bin immer Teil davon, weil Jesus mir das möglich gemacht hat, das ist sein Geschenk an mich, dass ich immer Sklave der äußeren Umstände bin, dass ich immer Sklave meiner der bösen Gedanken und Fantasien und was auch immer bin. Ich bin befreit, das Gute und das Bessere zu leben. Und das ist auch das, wofür ich Jesus unglaublich dankbar bin. Und wo es wirklich, wo ich wirklich nur mit großer Liebe darauf antworten kann, dass Jesus mir das geschenkt hat und mir diese Tür geöffnet hat. Das ist seine Einladung und ja. Möchte ich auch einladen, dass wir uns auch immer wieder aufs Neue darauf einlassen. Damit wir das dann wirklich auch nach draußen tragen können, dort, wo Gott uns hinstellt. Und dann wird es ja richtig schön und richtig lässig wird es dann, wenn wir das dann, wenn wir wirklich eintauchen, ist das, dass wir das dann in unserem Alltag, in der Arbeit, mit den Nachbarn, wo auch immer, mit den nichtgläubigen Eltern, Geschwistern, wem auch immer, Cousin, Cousine, das dann doch Licht, das Licht und die Wahrheit und die Liebe von Jesus rauskommen. Ne? Das werde ich nicht müde zu sagen, dass das das Schönste ist, was, man, was es gibt. Es gibt nichts Besseres, finde ich, im Leben, als Jesus zu anderen Menschen hinzubringen und da was Glück zu nehmen. Amen.